Wir hören den für heute vorgeschlagenen Predigttext aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die ersten 11 Verse. Paulus schreibt: Ich mache euch aber, liebe Brüder, noch einmal feierlich das Evangelium bekannt, das ich euch verkündet habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündet habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Denn ich habe euch als erstes überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er am dritten Tag gemäß den Schriften auferstanden ist. Und dass er von Kephas gesehen worden ist, danach von den Zwölfen. Danach ist er von mehr als 500 Brüdern auf einmal gesehen worden, von denen die meisten bis heute noch leben, einige aber entschlafen sind. Danach ist er von Jakobus gesehen worden, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, aber nicht ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Ob nun ich es bin oder jene es sind, so predigen wir und so seid ihr gläubig geworden. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Osterhasen und dem auferstandenen Jesus Christus? Nun, es gibt mehrere. Den Osterhasen kennt jedes Kind, Jesus Christus nicht. Der Osterhase ist in diesen Tagen in jeder Zeitung und auf jeder Werbung abgebildet, Jesus Christus nicht. Populärer ist der Hase, aber Jesus ist der Herr. Tatsächlich? Worauf gründen wir so eine Behauptung? Lässt sich das solide erweisen? Die Herkunft des Osterhasen ist relativ unklar und umstritten. Sein frühester Beleg ist von 1678 im Elsass und in der Pfalz. Noch Anfang des 19. Jahrhunderts war er in vielen Teilen Deutschlands völlig unbekannt. Und dann trat er seinen Siegeszug an durch illustrierte Bücher und die Süßwarenindustrie. Möglicherweise ist er aus einer Missbildung des Osterlammes entstanden. Als österliche Zinsabgabe an den Grundherrn ist er vielleicht mit den Ostereiern in Verbindung geraten. Er spielte allerdings schon eine Rolle in alten heidnischen Kulten. Jedenfalls gehört er ins Reich der Märchen, Mythen und des Aberglaubens. Und Jesus Christus, ihn ordnen viele auch genau da ein. Und die Auferstehung sowieso ein Ostermärchen. Märchen, Mythos, Aberglauben oder Wahrheit, Tatsache, Kern des Glaubens. Das mit der Auferstehung ist von Anfang an umstritten. Und es lohnt sich, darum zu streiten. Denn es geht nicht um weniger als um Leben und Tod. Paulus setzt sich damit auseinander, weil sich in Korinth einige für besonders fortschrittlich hielten und die Auferstehung leugneten. Trotzdem verstanden sie sich als Christen. Aber sie haben nicht verstanden, dass sie damit vom Glauben fortgeschritten sind, den biblischen Glauben verlassen haben. Christen sind Menschen, die der besten Botschaft der Welt vertrauen, dem Evangelium, der guten Nachricht, der Siegesbotschaft über den Tod. Worin besteht dieses Evangelium, diese gute Nachricht? Paulus sagt es: Christus starb für unsere Sünden nach den Schriften, er wurde begraben und er wurde am dritten Tag auferweckt nach den Schriften und wurde gesehen. Gestorben, begraben, auferweckt, gesehen. Das gehört jeweils zusammen. Denn das Zweite besiegelt und bestätigt noch einmal das Erste. Wir kennen das vermutlich. Manchmal ist es sehr schwer zu fassen, ja unfassbar, dass ein Mensch gestorben sein soll. Aber das Begräbnis macht das endgültig klar und besiegelt es. Es ist so. Und deswegen ist das Begräbnis, also wenn der Sarg in die Erde gesenkt wird, noch einmal ein ganz schwerer Moment, vielleicht der schwerste. Weil dann die Endgültigkeit des Todes bewusst wird. Endgültigkeit? Nein, eben nicht. Jesus wurde auferweckt. Und das ist noch unfassbarer als der Tod. Das leere Grab, und es war leer, bewirkte nur Panik, nicht Glauben. Dass das doch wahr ist, doch Tatsache, die Auferstehung, das haben sie erst geblickt, als sie ihn gesehen haben. Und deshalb ist dieses Gesehenworden so wichtig. Fürs leere Grab gibt es auch andere Erklärungen. Und dieses Gesehen worden waren übrigens nicht nur Visionen, wie manche behaupten. Das war mit normalen körperlichen Augen zu sehen. Normale Menschen haben den auferstandenen Jesus mit ihren normalen Augen gesehen. Manche haben ihn auch angefasst, berührt und mit ihm gegessen. Beweise? Wie wird denn etwas bewiesen? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder durch wiederholbare Experimente oder durch Zeugen, und zwar mehrere, nicht nur einen. Das mit den wiederholbaren Experimenten scheidet in diesem Fall aus, weil Gott in Jesus einmalig gehandelt hat und weil wir nicht Gott spielen können. Aber das mit den Zeugen ist hervorragend gesichert. Paulus geht hier vor wie ein Jurist bei Gericht. Warum nennt er zum Beispiel nicht die Frauen als Zeugen? Eben darum, weil damals die Frauen als Zeugen vor Gericht nicht anerkannt wurden. Ihre Aussagen hatten keinerlei Beweiskraft. Das ist heute zum Glück anders, aber damals war das so. Ich kann es nicht ändern. Wir haben es später geändert. Und wenn die Evangelien berichten, dass die Frauen zuerst Jesus gesehen haben, dann eben, weil das historisch so stattgefunden hat, das hätte damals niemand erfunden, weil das niemand geglaubt hätte. Das wäre Quatsch gewesen. Auf die Idee wäre keiner gekommen. Aber Jesus bevorzugt eben auf die, die bei anderen nichts gelten oder weniger. Und genau deshalb zeigt er sich den Frauen, die ihn verehrt hatten, zuerst. Aber Paulus nennt nur die Männer, weil er Beweise liefern muss. Erster Kronzeuge ist der erste Leiter der frühen Christenheit, Kephas, der Felsenmann, griechisch Petrus. Und dann nennt Paulus über 500 Brüder auf einmal. Das war, als Paulus das geschrieben hat, 20 Jahre her. Deshalb waren einige von denen bereits gestorben, aber es lebten immer noch genug. Und Paulus sagt hier, ich kann euch die Adressliste ausdrucken. Geht hin, fragt nach, interviewt sie. Und Paulus musste damit rechnen, dass diese Skeptiker bei ihrer nächsten Pilgerreise nach Jerusalem genau das tun. Also musste er die Wahrheit sagen, wenn er von 500 Zeugen sprach. Er hätte sich sonst selber ans Messer geliefert. Weiter, Jakobus hat den auferstandenen Jesus auch gesehen. Nun, Jakobus war mit ihm aufgewachsen. Mit seinem großen Bruder Jesus hatte er im Sandkasten gespielt. Na, wissen Sie vielleicht, wie das so mit Geschwistern manchmal ist? Also der glaubte nicht an ihn. Mein Bruder soll Gottes Sohn sein, der Messias, so ein Quatsch. Das ist ein frommer Drückeberger. Der hätte als Erstgeborener mal gefälligst die Werkstatt des Vaters übernehmen sollen und ordentlich arbeiten. Stattdessen ist er abgehauen und hält fromme Reden. Die Brüder haben nicht an Jesus geglaubt vor der Auferstehung, sagt die Bibel mehrfach. Und wenn dann selbst ein Jakobus seine Sicht radikal änderte und plötzlich an Jesus als den auferstandenen Gottessohn glaubt, da muss etwas Überwältigendes passiert sein. Später leitete er sogar die Gemeinde in Jerusalem und im Jahr 64 würde er den Märtyrertod sterben. Dann haben ihn noch einmal alle Apostel gesehen. Und zuletzt, und das war nun wirklich das Letzte, damit hätte er nie und nimmer gerechnet, Paulus selbst vor Damaskus. Paulus bezeichnet sich hier als Fehlgeburt oder Missgeburt, als einen völlig verpeilten Menschen, der den Glauben an Jesus ja bis aufs Messer bekämpft hat. Eine Fehlgeburt oder eine Missgeburt ist aus sich selbst oder aus eigenem Willen heraus nicht lebensfähig. Da braucht es göttliches Eingreifen. Und genau das ist bei Paulus passiert. Das war keine Einbildung. Auch bei den anderen waren es keine Einbildungen. Sie haben das mit eigenen Augen gesehen. Und sie waren sich darin so sicher, dass sie sich dafür umbringen ließen, weil sie die Furcht vor dem Tod verloren hatten. Also, die historische Beweislage ist überwältigend. Es gibt kaum ein Geschehen in der Antike, das so gut bewiesen ist, vom historischen Standpunkt aus, wie die Auferweckung von Jesus Christus. Biologisch kann man hier nichts erklären. Die Naturwissenschaft kann dazu nichts sagen. Aber vom geschichtswissenschaftlichen Standpunkt aus, vom juristischen Standpunkt aus, wenn man nach Beweisen sucht, dann ist die Sachlage klar. Die beste Nachricht aller Zeiten hat die besten Beweise. Und unumstrittene Regel ist bis heute, was für Zeitgenossen juristisch nachweisbar war, gilt für die Nachwelt als historisch. Was macht das nun mit uns oder was bewirkt das bei uns? Paulus bescheinigt den Korinthern einiges und es wäre gut, wenn er das auch uns bescheinigen könnte. Er schreibt, ihr habt das Evangelium angenommen. Und im Urtext steht zu einem bestimmten, konkreten Zeitpunkt angenommen. Ihr habt es angenommen als eine Lehre, die Autorität hat über euer Leben, die Gültigkeit hat. Ihr habt euch dem Evangelium unterstellt. Ihr habt das Evangelium in Besitz genommen, euch angeeignet. Ihr habt es euch gemerkt und behalten. Ihr habt es an euch genommen, an euch gezogen, euch zu Hilfe genommen, mitgenommen, euch damit verbunden, das sagt alles dieses eine Wort. Ihr steht in diesem Evangelium, schreibt Paulus weiter. Ihr habt darin einen festen Standpunkt. Ihr seid darin dauerhaft verwurzelt. Ihr werdet durch das Evangelium gerettet. Da steht Präsens passiv. Das heißt, das ist eine fortwährende, kontinuierliche, göttliche Aktion. Ihr seid von dieser göttlichen Rettungsaktion erfasst und steht da drin. Und ihren Abschluss wird diese Rettung in eurer eigenen Auferstehung finden. Ihr haltet das Evangelium im überlieferten Wortlaut fest, schreibt Paulus noch. Es gibt daran nichts zu ändern, auch nichts zu verbessern. Und wer das tut, verliert das Ganze. Dann wäre euer Glaube vergeblich, leer, umsonst. Grundlos und zwecklos. Das Evangelium ist, dass Christus für unsere Sünden starb, entsprechend den Schriften, und dass er begraben wurde, und dass er am dritten Tag auferweckt wurde, entsprechend den Schriften, und dass er gesehen wurde. Unser Grundproblem ist unser Versagen, das zum letzten Versagen zum Tod führt. Unsere Zielverfehlung, die Verfehlung unserer Bestimmung, die uns in der Gottesferne leben und enden lässt. Und damit verpassen wir alles. Und das ändert Jesus. Er holt uns da raus. Er vergibt die Schuld. Und er besiegt den Tod. Er schenkt uns ein Leben in göttlicher Qualität, das nie aufhört. Und das nennt die Bibel ewiges Leben. Und Paulus macht das noch einmal an sich selber deutlich. Eigentlich bin ich eine Fehlgeburt, eine Missgeburt, schreibt er, nicht lebensfähig, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Von Natur aus sind wir vor Gott und in Gottes Gegenwart nicht lebensfähig, niemand von uns. Aber dann gibt es diese göttliche Transplantation, die uns ins ewige Leben hineinrettet. Jesus starb dafür freiwillig im besten Alter, um uns mit seinem Leben zu beschenken. Gnade. Unverdiente Zuwendung, Fehlgeburt, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Bei Lichte betrachtet, in Gottes Licht betrachtet, bin ich eigentlich ein Mistkerl. Nein, doch nicht. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Er hat aus mir das Wertvollste gemacht, was es geben kann. Mein Leben hat einen unvergänglichen Wert, ist unendlich wertgeschätzt von dem unendlichen ewigen Gott. So bin ich geliebt und angenommen für alle Zeit und Ewigkeit. Da darf ich mich nun auch selber wertschätzen und annehmen. Auch meinen Körper. Denn Gott hat mit meinem Körper noch Großartiges vor. An Jesus war das schon zu sehen. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Wer diesen Satz sagen kann, der wird innerlich heil und gesund und zufrieden. Und das setzt in Bewegung, das setzt ungeahnte Kräfte frei. Paulus, diese völlig untaugliche, unwürdige, nicht lebensfähige Fehl- und Missgeburt, hat mehr gearbeitet, hat sich mehr eingesetzt, mehr bewirkt als alle anderen. Noch heute profitieren wir von ihm und seinem Einsatz. Nein, es war doch nicht sein Verdienst und sein Können, korrigiert er sofort, sondern diese überraschende, überwältigende, unmittelbare Zuwendung Gottes voller Liebe hat das bewirkt. Und genau das kann und will auch unser Leben ausmachen, weil Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Wir beten. Todsicher, Herr, ist uns der Tod. Noch sicherer, Herr, ist dein Leben. Weil du vom Tod erstanden bist, ist plötzlich alles neu und anders. Du bist nicht in dem Grab geblieben, und es ist auch nicht unsere Bleibe. Das Grab war leer und du voll Leben. Das übersteigt alles Verstehen. Und doch bekennen es die Zeugen, die dich gesehen, betastet haben. Sie haben die Todesangst verloren. Sie wussten, wir gehen nur ins Leben. Nichts konnte ihren Mut mehr bremsen. Du hast all ihre Angst besiegt. Wir haben heute noch ihr Wort und können uns darauf verlassen. So schenk auch uns den Anfangsglauben, der durchträgt bis ans Ziel bei dir. Wem du das ewige Leben schenkst, der weiß um seinen ewigen Wert. Er weiß sich ewig reich beschenkt und kann so andere beschenken. Wer deine Kraft erfahren hat, der kann in deiner Kraft auch wirken. Als Menschen, die dein Leben teilen, lass uns hier Licht und Segen sein. Amen.